So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. So, willkommen beim Podcast und wir haben einen Gast und ganz spannend, das ist die Christine Fratz und die macht Zeitgeistforschung und mit im Gespräch ist auch Dr. Doug Pieper. Doug, kannst du vielleicht ein bisschen einleitende Worte sprechen?
Ja, schönen guten Morgen. Danke, Oliver. Und schönen guten Morgen auch an Christine. Schön, dass wir dich heute bei uns haben. Wir haben ja letzte Woche schon mal gesprochen und ich war super angefixt von dem, was wir gesehen haben, was du in deiner Zeitgeistforschung so alles machst. Ich habe deinen TED-Talk gesehen und dachte, Mensch, mit Christine muss ich auf jeden Fall mal reden, was sie macht zum Thema Zeit und Geist, wie sie die ganzen Sachen kombiniert, wie sie daraus smarte Kombinationen verknüpft, die einfach irgendwo faszinieren und mich fasziniert haben. Ja, und deswegen freuen wir uns heute, dich heute im Podcast bei Oliver und mir zu haben.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, jetzt musst du mal erzählen, was du machst.
Ja, ich bin Zeitgeistforscherin in der Tat, aber ich komme ja irgendwo her. Und zwar, ich komme aus der Trendforschung und ursprünglich habe ich Kulturwissenschaften studiert und bin nach dem Studium zum Trendbüro gegangen hier in Hamburg, habe den wunderbaren Peter Wippermann da auch kennenlernen dürfen. Und dann kam ja eine Weltwirtschaftskrise nach der anderen in der Zeit und dann bin ich zu so einer Agentur gegangen, die sich mit Designtrends beschäftigte und die hatten bislang sich noch nicht mit den kulturwissenschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt. Und das war ein großer Glücksfall für mich, weil ich mich dann mehr mit den universellen Prinzipien, wie eigentlich Trends entstehen, wie sie sich verhalten, wie sie Gesellschaft verändern, beschäftigen durfte. Und im Laufe der Zeit merkte man einfach, dass der Innovationshunger von den Unternehmen immer größer wurde, Produkte immer größer, immer mehr beworben wurde, das Internet zog an, Blogs zogen an, das Ganze, dass man Innovationen immer schwieriger generieren konnte mit den üblichen Tools, Consumer Insights ganz viel oder Marktforschung oder Fokusgruppen und Befragungen. Und das war dann eigentlich für mich der Startschuss für die Zeitgeistforschung, weil irgendwann bekamen wir solche Fragen wie, was ist eigentlich die Zukunft von Verführung? Wie verführt in Zukunft ein Mann eigentlich eine Frau? Was muss das Versprechen sein? Und wenn man dann in die Marktforschung gegangen ist, dann kamen natürlich dann oft die Sachen heraus, die dann allgemein bekannt waren. Ja, es geht um Sicherheit, finanzielle Absicherung und so weiter. Wenn man aber in die Gegenwart geschaut hat und sich mehr so Phänomene angeguckt hat, so welche Frauen werden gerade angehimmelt, welche Form von Beziehungen fahren die, damals war also Heidi Klum und Seal ein ganz großes Thema, wer zeugt gerade sehr viel Resonanz mit seinem Beziehungsgeschehen und da konnte man phänomenologisch also herausfiltern, dass es vielleicht schon ganz andere und ganz neue Versprechen gibt, wie man eine Frau verführt von Seiten eines Mannes im Zeitgeist. Und mit diesen phänomenologischen Aussagen konnte man eben Marketingstrategien entwickeln für Produkte, die einen hohen Konkurrenzfaktor haben, wie zum Beispiel Parfum oder andere, wo Tausende von Produkten auf den Markt kommen und alle konkurrieren um dasselbe Thema. Und das war eigentlich so der Startschuss, dass ich merkte, man kann forschen rein phänomenologisch, ohne die Zahlen des Statistischen Bundesamtes oder andere zu bemühen. Und durch den Rückenwind, den wir hatten durch die Zeit, haben wir uns dann wirklich auch getraut, dieses Art Forschungsmodul weiter auszubauen und das phänomenologisch zu fokussieren. Und daraus ist dann eigentlich die Zeitgeistforschung entstanden.
Super spannend. Was sind denn deine Kunden so? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das tatsächlich im Parfümeriebereich und bist du dann auch gleich da verbunden zu der Branche?
Also meine Kunden sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten dann eine Hochphase mit dem Parfumbereich. Wir hatten Procter & Gamble, die ja sehr, sehr viele Parfumlizenzen halten. Die haben uns dann sozusagen durch die Marken durchgereicht und das war sehr spannend. Da haben wir eben auch wirklich gelernt, diesen Ansatz zu entwickeln. Und später bin ich dann sehr stark ins Speaker-Geschäft dann eben auch eingestiegen. Das kam auch eher zufällig, weil jemand mal ein Interview von mir gelesen hat. Und letztendlich bin ich da dann auch eine Zeit lang mit dem Zeitgeist mitgegangen, weil die Fragen, die an mich gestellt worden sind, waren gar nicht mehr, was ist denn der nächste Trend? Weil so viele Leute hatten so viel Zugriff auf so viel Information, dass man eigentlich gar nicht mehr so punkten konnte, indem man sagen konnte, oh, hier ist eine ganz innovative Food-Idee aus Japan oder das machen sie in L.A. Das hatte sich unheimlich potenziert. Und die Frage, die mir gestellt worden war, war, wie geht das eigentlich? Wie mache ich das eigentlich? Wie finde ich denn eigentlich eine Mustererkennung in den ganzen Informationen, die ich sowieso schon habe? Und dann hatte sich das ein bisschen verlagert. Ich hatte damals dann meine erste Dozentur auch bekommen und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie mache ich das eigentlich? Wieso sehe ich, was teilweise nur halb verfügbar ist und nicht ganz verfügbar? Wieso habe ich eine Sensitivität für etwas, was sich nicht messen lässt? Und das war sozusagen der nächste Sprung für mich in die Zeitgeistforschung, es nicht nur zu machen, sondern es auch zu erklären, wie es geht. Und und das ging dann in dem Speakermarkt eine ganze Weile und hatte dann auch unterschiedliche Kunden. Aber das war gar nicht so mein Schwerpunkt. Es war wirklich mehr das Beibringen auf verschiedenen Plattformen, wie ich es eigentlich mache. Und dann kam auch, wahrscheinlich auch sehr stark Zeitgeist getriggert, ein großer Kunde auf mich zu, mit dem ich nie gerechnet hätte, dass der mit mir arbeiten will, und zwar die katholische Kirche. Oh. Und die hat große Zeitgeistprobleme, wie wir alle wissen, und ist aber auch an einem Punkt, wo sie sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich wurde dann eingeladen für das Bistum Regensburg. Die wollten ein neues Magazin machen für junge Gläubige und die haben mich eingeladen, im Kreativteam dabei zu sein. Und das war für mich unheimlich spannend, weil ich komme aus einem streng atheistischen Haushalt. Ich habe wenig Berührung gehabt mit Kirche in meinem Aufwachsen. Insofern war ich sehr neugierig, weil von den Katholiken hat man viel gehört, aber ich wusste von denen wenig. Und so kam das zu einem ganz, ganz neugierigen Beschnuppern. Ich, die Katholiken und sie halt die Zeitgeistforscherin. Und das war auch ein ganz großer Glücksfall für meine Expertise, weil die eigentlich gar nicht so stark an dem Begriff Zeit interessiert sind, weil die ja eigentlich dem Wandel sehr kritisch gegenüberstehen. Aber wir dann in gemeinsamer Arbeit das Thema Geist in Zeit weiterentwickeln konnten. Und ich zum ersten Mal begriffen habe, dass in dem Begriff Zeitgeist ja nicht nur Zeit ist, sondern Geist. Und wir verstehen in der Corporate-Welt, im Marketing, in all diesen Business-Geschichten sehr viel von Zeit und uns interessiert auch der Wandel der Zeit. Aber wir haben eigentlich sehr wenig Wissen um die Terminologie von Geist und wie Geist eigentlich funktioniert. Und dadurch habe ich dann noch mehr das Thema für mich erarbeiten dürfen.
Also für mich ist Geist so ein bisschen der Spirit dieser Zeit und was man fühlt, wo man hin will, was man sich für Gedanken macht. Ich denke, wir sind auch gar nicht so weit entfernt, weil wir machen Consumer Insight Forschung. Das heißt, wir fragen in den Metropolen nach, was passiert da gerade, wie entwickeln sich gerade Stimmungen, Wünsche, Erwartungen, Abneigungen und leiten daraus Empfehlungen für unsere Kunden ab. Also ganz, ganz ähnlich wahrscheinlich.
Ja.
Genau hingucken und dann in die Tiefe gehen. Ist es bei dir auch so, dass du eine Zeit lang beobachtest und dann daraus deine Schlüsse ziehst? Oder wo kriegst du deine Informationen her?
Also nachdem ich mich eben mit Geist beschäftigt habe, der ja also noch schwieriger zu fassen ist, noch diffuser ist, wie du ja sagst, ihr macht auch Befragungen in den Metropolen, da versucht ihr ja auch den Geist herauszukitzeln. Oft ist es den sogenannten Zeitgeist-Teilnehmern schwer, den neuen Geist zu formulieren. Oft gibt es dafür noch gar keine Begriffe, die das beschreiben. Und da mache ich es genauso wie du. Ich versuche, dem nachzubeobachten, dem wahrzunehmen, um zu gucken, wie sich dieser Geist dann sozusagen manifestiert. Das sieht man genau, wie ihr das macht. Am besten natürlich in Phänomenen, in Form von Produkten, Filmen, neuen Ideen, politischen Strömungen. Also überall da, wo was aufploppt und Resonanz erzeugt. Und oft kann man diese Phänomene noch gar nicht beschreiben. Und die Art, wie ich mich davor taste, ist mittlerweile über das Thema Sehnsucht, weil ich gemerkt habe, dass Geist sich sehr stark nach der Sehnsucht richtet und weniger nach der Vernunft. Es ist oft so, dass das, was wir denken, wie es sein müsste oder sein sollte, aus einem kulturellen Gefüge herkommt, was wir kennen, aus dem wir entstanden sind. Seid ihr noch da?
Ja, klar. Ja, klar,
wir sind Achso, da. Ich war gerade so ruhig, ich habe nicht mal mehr ein Rauschen gehört. Und damit bewerten wir natürlich, was in Zukunft kommt, ob das gut oder richtig ist, was in Zukunft kommt. Wir haben liebgewonnene Errungenschaften in gegenwärtigen und vergangenen Kulturen, wo wir uns wünschen, dass die bleiben. Über die bewerten wir dann, wie sich neue Generationen verhalten, ohne dabei vielleicht zu erkennen, dass die den nächsten Evolutionsschritt machen, der für uns gar nicht erkennbar ist. Und ich schaue mir dann halt sehr stark an, das ist so mein Forschungsfilter geworden, wo entsteht neue kollektive Sehnsucht. Also wenn ich so zum Beispiel so Bücher lese, wo sich sehr stark über eine bestimmte kulturellen Status quo echauffiert wird, wie zum Beispiel die neue Einsamkeit oder das deutsche Bildungssystem, die Kinder verdummen oder alte weiße Männer ist auch so ein Thema. Da wird dann gesagt, da wird eine Bestandsaufnahme gemacht, wofür man eigentlich auch schon Zeitgeist gebraucht hat, um das überhaupt in der Form wahrzunehmen, diese Perspektive darauf zu bekommen. Und dann wird dann eine Konstruktion gebaut, dass wenn sich das weiter ausbreitet, das wird alles ganz furchtbar und der Untergang naht. Und oft ist das so ein bisschen vorstellungslos, dass vielleicht genau weil es so ist und genau weil man das in dem Moment überhaupt perspektivisch erkennt, gerade dabei ist, etwas Neues im Werden zu sein, was sich mit dem Problem schon längst beschäftigt, aber wir noch nicht in der Lage sind, das zu erkennen, weil uns einfach die Referenz fehlt, was da kommt. Und das ist dieses Halbverfügbare, was in der Sehnsucht drinsteckt. Also sprich, wenn man jetzt sagt, die neue Einsamkeit, dann frage ich mich, was ist die Sehnsucht nach der Einsamkeit? Das ist ganz simpel. Das ist die Sehnsucht nach Liebe. Und dann schaue ich mir nicht an, oh Gott, wir werden alle so einsam, sondern ich schaue mir an, welche Zeitgeistteilnehmer oder Geistmanifestierer, was auch immer, fangen schon an, sich mit mehr Liebe zu beschäftigen, in welcher Art und Weise. Und dann findet man dann Phänomene wie zum Beispiel das Institut für Neurourbanistik in Berlin, die ein interdisziplinäres Forschungsteam zusammengetragen haben und sich damit beschäftigen, wie man Stadt emotionaler machen kann. Wir sehen, dass das Thema mentale Gesundheit oder mentale Unversehrtheit extrem auf die Agenda kommt, in Familieneinzug hält, dass die Idee, wie man Mutter, Vater, Kind mental gesund hält, teilweise wichtiger ist, als dass man die alten Formen von Familie einhält. Man sieht auch, dass das unsere Vorstellung oder unsere Akzeptanz von Drogen verändert, dass bewusstseinserweiternde Drogen, wo man lange den gesellschaftlichen Konsens hatte, die sind ganz schlimm und gehören verboten, jetzt dazu eingesetzt werden, also unterbewusst Traumata aufzulösen und das vom US Marine bis über irgendwelchen Überfallopfern ganz begeistert sind, wie sie in die mentale Unversehrtheit wieder zurückgeraten. Und das sind dann für mich so starke strukturelle Verschiebungen, die sich dann über den Impuls von Sehnsucht ganz gut beobachten lassen.
Wow, große Themen. Du kommst also eher aus der gesellschaftlichen Perspektive, gehst da sehr emotional und sehr qualitativ rein und kommst dann im zweiten Schritt auf die Ebene der Produkte oder des Konsums und gibst dann Empfehlungen. Ist das richtig?
Ja, das hätte ich jetzt nicht besser beschreiben können. Vielen Dank.
Ich habe noch mal eine andere Frage an dich, Christine. Wenn ich dir zuhöre, das ist ein bisschen ein schöner Trigger, so von wegen katholische Kirche, Zeit und Geist, wie passt das zusammen? Wenn ich so ein bisschen aus meiner Richtung komme, eben auch Consumer Insights, Trends und auch sehr viel zielgruppenspezifische Analyse, Stichwort Generation Z, jetzt Generation Alpha, da kommt ja der Begriff Relevanz immer mehr hoch. Also was ist wirklich relevant für diese Zielgruppe? Die machen das sehr selektiv. Die wissen ganz genau, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und es ist für uns dann schwierig herauszufinden, was sind so die impliziten Trigger, die zu dieser Relevanz führen. Wenn ich jetzt mal das Feld ganz weit aufspannen möchte, junge Leute verlassen, kann man vielleicht so pauschal sagen, die katholische Kirche. Ich glaube, die Austritte in der katholischen Kirche waren 2021 nie so hoch wie dieses Jahr. Und gleichzeitig treten sie alle in die FDP ein. Also jedenfalls hat die FDP bei den unter 20-Jährigen, glaube ich, die Bundestagswahl gewonnen. Wie würdest du das sagen? Wie kommt man von der katholischen Kirche zur FDP? Was ist da der relevanzverschiebende Faktor in der Gesellschaft?
Ja, ich würde da auch nochmal höher ansetzen. Der relevanzverschiebende Faktor in der Gesellschaft ist nach meinen Thesen letztendlich immer der gleiche. Das ist immer, ich nenne das immer ein Sog zur Ganzheit. Ich habe mich unter dem Einfluss der Katholiken eben auch viel mit anderen Religionen und Philosophien beschäftigt und habe so gemerkt, dass eigentlich auf der Meta- oder auf der metaphysischen Ebene ist es immer ein ähnliches Grundprinzip geht. Und das ist also, dass alles Streben ist zur Ganzheit. Jetzt, wenn man jetzt spirituell sprechen würde, ist die Ganzheit die Göttlichkeit, also ist das ganze Streben zur Göttlichkeit. Aber bleiben wir bei der Ganzheit. Wenn eine Institution wie die katholische Kirche, die für sich ja über Jahrhunderte verankert oder sich darüber positioniert hat, dass sie den Weg zur Ganzheit haben, nämlich zur Göttlichkeit. Und das Ganze haben sie in eine Struktur gezwängt, wo man ganz viel von seiner eigenen Ganzheit aufgeben muss, um da mitspielen zu dürfen. Das beißt sich schon mal. Und dadurch, dass sie jetzt sozusagen so viel Konkurrenz bekommen haben, es gibt durch die Individualisierungsprozesse, die haben natürlich den Institutionen die Autorität abgegraben, also die Deutungshoheit über das Leben. Das sieht man ja nicht nur bei Kirche, sondern das sieht man ja auch bei Schulen, das sieht man bei Eltern, das sieht man bei Arbeitgebern. Auch das ist ein Zeitgeist, den ich auch für einen großen evolutionären Schritt halte. Und dann stehen sie da immer noch und sagen, ja, wir haben zwar den Weg der Ganzheit, aber du musst so und so und so sein. Du musst dich ganz stark anpassen, damit du diesen Weg mit uns gehen kannst. Und dann hat man da draußen eine Welt, die einem überall mit Neonlicht mittlerweile entgegenprangt, sagt, hier ist deine Ganzheit und hier ist sie und da ist sie. Also man sieht es ja auch im Marketingbereich, dass sich die Unternehmen große Mühe geben, alles zu idealisieren. Es geht nur um dich und du bist der Kunde und wo ist dein Kompass und entdecke die Göttin in dir und so weiter und so weiter. Das sind ja auch letztendlich alles metaphysische Versprechen, die jetzt jeder außerhalb der Institution machen kann. Und das ist nach meiner Meinung das große Problem der katholischen Kirche, dass sie diesen Multipass zur Ganzheit an den individualisierten Zeitgeist verloren haben. Und sie, ihre einzige Chance wäre es natürlich dann, ihre Machtposition aufzugeben. Und ich glaube, das ist der Grund für diese massiven Austritte, die sie haben, weil das Versprechen bei ihnen halt nicht mehr eingelöst wird auf die Erfahrungen, die die Leute außerhalb der Kirche machen. Und die FDP wird irgendetwas richtig gemacht haben, das können wir gerne zusammen erörtern, dass dieses Versprechen von der Ganzheit da in Resonanz geht. Irgendwas wird da ziehen. Die haben irgendetwas an sich, was die junge Generation das Gefühl gibt, dass sie hier einen evolutionären Schritt machen, wo sich Dinge wieder zusammenfügen, wo sie eine Chance haben, wieder mehr in die Fülle zu kommen. Und das ist so für mich immer so der Sehnsuchtsblick von oben. Also ob wir jetzt Sehnsucht haben nach Gesundheit oder deshalb mehr grüne Smoothies trinken und mehr Sport treiben. Letztendlich, glaube ich, ist das so eine Unendlichkeit von kultureller Evolution, dass wir immer wieder versuchen, neu zu integrieren, wieder neu zu verbinden, was in den vorangegangenen kulturellen Strukturen voneinander getrennt gehalten worden ist, eben nicht integriert war, vielleicht sogar als unmöglich und unvorstellbar erdacht worden ist. Und genau das wird dann zuletzt sozusagen zum nächsten evolutionären Schritt. Und das ist für mich halt die Kraft von dem Geist in der Zeit. Und ja, jetzt habe ich lange ausgeholt, aber die nächste Frage ist, was macht die FDP richtig, dass sie der jungen Generation das Gefühl gibt, hier geht's in Richtung Fülle?
Ich würde von der FDP nochmal einen kleinen Schritt zur Seite gehen und ich glaube, ich bin ganz bei dir, dass sich da gerade was tut, dass also die Forderung nicht mehr das Produkt ist, sondern eigentlich eine Metaebene, die da mitkommt. Hier sind wir an einem Punkt, den haben wir schon oft im Podcast auch besprochen, das ist nämlich das Thema Purpose. Das heißt, zum Beispiel die Sparkasse, die ja bislang den Claim hatte, wenn es um Geld geht, Sparkasse, die sagt jetzt, wenn es um mehr als Geld geht. Also es ist immer jetzt eine Ausweitung hin zu einer Sehnsucht, hin zu etwas mehr, was obendrauf kommt. Das ist, das Problem hat die Kirche nun ganz massiv, weil eigentlich haben sie den Inhalt, aber sie haben den Weg dahin nicht. Und ganz viele Produkte hätten kommunikativ einen Weg, aber haben die Inhalte nicht. Was kann man denn der Konsumebene empfehlen? Welchen Weg kann diese Ebene einschlagen, um dann wieder in den Erfolg zu kommen, in die Sinnhaftigkeit, in das Ausfüllen, in das Ganzheitliche, wie du sagst?
Das ist natürlich eine wahnsinnig gute Frage. Also ich denke, dass sich die Produktebene wirklich damit beschäftigen muss, was im Moment sehr stark in Resonanz geht. Was fehlt? Die Frage ist ja auch im Moment, was ich mich dann so fragen würde, wenn mir jetzt diese Frage wie von dir gestellt werden ist, fiel mir jetzt zum ersten Mal etwas ein, was ich gesehen habe von einem jungen Mann, der auch gefragt worden ist, was ist denn das, was ihr fordert von der Welt, von der Gesellschaft, von eurer Zukunft? Und der sagte, wir fordern radikale Empathie. Radikal, was ist radikale Empathie? Aber ich wusste sofort, das ist ein ganz, ganz großes Wort. Radikale Empathie. Wie fühlt sich die nächste Generation, die damit aufgewachsen ist, dass sie sein dürfen, wer sie sind, keine Ahnung haben, wer sie sind, jetzt damit beschäftigt sind, Altlasten von Familiendynamiken, gesellschaftlichen Strukturen irgendwie abzuschütteln, der sitzt da und sagt radikale Empathie. Und deshalb würde ich die Frage jetzt gerne zurückgeben. Wie füllt man radikale Empathie in Flaschen ab?
Sehr gute Frage.
Ich kann mir vorstellen, dass Empathie allein schon so ein neues Feld ist, dass wenn du das thematisierst in Verbindung mit deinem Produkt, dass du vielleicht mehr aufs Zuhören gehst, aufs Einfühlen und das Produkt nur ein Mittel ist oder eine Hilfe ist, hier Zugang zu bekommen, dann hat das große Chancen. Also ich bin auch ein bisschen begeistert von dem, was du hier sagst, weil das so anders ist als das, was wir im Marketing normalerweise angehen. Es geht einfach tiefer. Und warum nicht das Verbinden? Also das Thema, ich konsumiere etwas und ich konsumiere nicht eine qualitative Ebene, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Da bin ich zu weit weg vom Thema.
Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ich bin jetzt so ein bisschen zwischen, ich wollte gerade noch das Thema Donald Trump jetzt mit einwerfen, wird vielleicht den Rahmen für heute sprengen, der jetzt ja wieder gestern ganz, ganz fulminant gestartet ist in den Wahlkampf 2024 in den USA. Erschreckend, was sich da im Moment gerade wieder auftut. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich noch ein separater Podcast, den Geist aus der Flasche, den man rief. Aber dann nochmal zurück zu der radikalen Empathie. Ich denke mal, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich sofort als Keyword das Thema Leadership im Hinterkopf habe. Ich glaube, Es gibt im Moment keine stärkere Diskussion als das Thema Empathie im Leadership. Gerade im Sinne von Homeoffice, Hybrid Meetings, Hybrid Business ist es so, dass die Empathie eigentlich der entscheidende Faktor ist im Leadership, der sich mehr und mehr auch auspotenziert. Das sehe ich in vielen Kontexten, einmal in der Firma an sich, wo ich arbeite, aber gleichzeitig auch in anderen Firmen, wo Freunde arbeiten. Wenn man keinen empathischen Leader hat, das war früher mal ein Problem, heute führt es dazu, dass die Leute die Firmen verlassen. Und ich denke mal, das kann wirklich dazu führen, dass Empathie wiederum zum Thema Relevanz zum relevanten Differenziator wird, zu dem, also will ich da arbeiten, will ich für den arbeiten, macht mir das Spaß, ist das ehrliche Empathie, ist das authentisch oder ist das aufgesetzt, um einfach nur den Mitarbeiter bei der Stange zu halten und ihn entweder im Extremfall auszubeuten oder nur ihn da zu haben, damit er seinen Job macht. Ist es zu weit gegriffen, Christina, oder passt das?
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, also das entspricht sehr stark meiner Denkweise. Also wenn jetzt ein junger Mensch sagt, wir brauchen radikale Empathie und dann geht der Ball zu dir und dann sagst du, ja, ich sehe das auch im Leadership und dann sagst du, wie es war und wie es sich entwickelt. Und das ist für mich der Zauber von Zeitgeist, dass man wirklich Jahrzehnte davon überzeugt war, dass Empathie im Leadership überhaupt nichts verloren hat, dass das Schwäche ist, dass das keine Führungspersönlichkeit darstellt. Und das ist eben das, was mich an Zeitgeist so fasziniert, dass der unser ganzes Denken, Handeln und Fühlen um 360 Grad drehen kann in eigentlich kaum nennenswerter Zeit. Und diese Erfahrung, die dann, also erstmal die Erwartung, die Sehnsucht, sondern radikale Empathie, dann erfahre ich sie in der Umstrukturierung von Leadership. Und dann nehme ich ja diesen Imprint, den nehme ich natürlich auch mit in den Konsum. Und wenn ich hier noch ein Stück tiefer gehen würde, was für mich eben an dieser mentalen Unversehrtheit oder emotionale Gesundheit oder radikale Empathie halt ganz stark dran ist, ist eben auch so eine Sehnsucht nach so einer tiefer gehenden Heilung. Und das meine ich jetzt nicht im esoterischen Sinne, sondern angefangen bei dem Nachhaltigkeitsthema, hört das natürlich auch nicht auf, dass wir mit unserer persönlichen Gesundheit nachhaltig nachdenken, so ungefähr. Warum funktionieren bei mir Beziehungen nicht? Warum mag ich nicht am Arbeitsplatz bleiben? Warum habe ich immer Konflikte mit den Menschen, die ich kenne? Da haben wir ja auch eine Riesenentwicklung gemacht hin zu, die anderen sind schuld oder die Mann-Frau-Ebene muss man fest betonieren, damit es funktioniert, sondern wir haben ja im Moment einen Zeitgeist, wo ja auch eine sehr starke Selbstreflexion vonstatten geht. So ungefähr, okay, was für Muster habe ich denn gelernt, dass mein Leben nicht gelingt? Wo kann ich denn da aufräumen? Wo kann ich das richtig bringen? Und ich glaube, dass Leadership auch mehr und mehr dieses Quäntchen bekommt mit dieser radikalen Empathie, was bedeutet, ich sehe meinen Mitarbeiter, ich erkenne ihn oder sie. Und ich begleite sie und ihn, also das ist ja auch gleichzeitig eine Art von Mentorship. Und um die Brücke zurück zum Katholiken zu machen, das ist im Prinzip das ideale Priestertum, ne? Erkennen und begleiten. Und ich glaube, das ist etwas, was in der kollektiven Sehnsucht auf der Privatebene, in der beruflichen Ebene, aber auch auf der Konsumebene immer deutlicher hervorkommt.
Also ich muss sagen, ich muss jetzt erstmal nachdenken. Das
So geht's mir auch.
es war viel mehr, als ich erwartet habe. Also Christine, vielen Dank. Das ist wirklich, hat erstmal echt viele Türen aufgemacht, wo ich den Eindruck habe, dass du auf einem richtig guten Weg bist und die richtigen Dinge erkennst. Nur in der Umsetzung hin zu dem, was ich mit meinen Kunden bespreche, ist das echt ein weiter Weg. Aber es ist nicht zu weit. Ich glaube, man kann diese Aspekte verbinden. Und ich habe Lust dazu. Also ich finde es richtig klasse und würde gerne da an der Stelle auch nochmal weiterreden. Doug, wie siehst du das?
Ganz und gar, also das war definitiv noch nicht das letzte Gespräch, was wir geführt haben, Christine. Und für mich vielleicht als Abschluss kommen wir sofort in den Gedanken das Thema Listen to Understand und nicht Listen to Reply, was leider heute bei vielen Liedern wirklich praktiziert wird. Man hört gar nicht mehr zu, man hört so die ersten 5 Sekunden des Satzes, formiert sich seine Antwort und hört gar nicht die letzten 2 Minuten des Mitarbeiters richtig zu. Und das, denke ich mal, ist super differenzierend. Zu sagen, okay, ich höre wirklich zu, und das ist ja schwierig bei dem digitalen Tsunami heutzutage noch wirklich gut zuzuhören und dann auch wirklich es zu verstehen zu wollen. Das ist eben genau wiederum der Link zur Empathie.
Ja, wunderbar. Also ich freue mich, dass das so toll auf Resonanz stößt, was ich mir da ausdenke und zurecht forsche. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir unsere Gespräche dann weiterführen.
Auf jeden Fall, Christine. Also ich glaube, da bist du gerade zur richtigen Zeit mit den richtigen Themen unterwegs. Wir kommen alle in so eine große Nachdenklichkeit rein, nach den Lockdowns. Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie waren, weil wir vor allem eine Distanz zu den Dingen haben, zu Konsum, zu Arbeit, zu Leben, zu allem, zu Beziehungen. Also da tut sich wirklich eine Menge. Und die Diskussion müssen wir führen. Und ich finde gerade dieser Aspekt Zeitgeist ist super spannend. Also vielen Dank an dich, vielen Dank, Doug, an dich, dass du das zusammengebracht hast hier die Runde. Und ich denke, wir werden weiterreden.
Super gern.
Sehr gern. Vielen
Danke,
Dank.
Christine.
Danke.
Dankeschön.
Bis dann.
Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke. Bis dahin, be prepared.